Schreckgeflüster.
Ein klaustrophobisches Willkommen zurück zu Schreckgeflüster, Movie Breaks neuem Podcast-Format rund um Horrorfilme. Ich bin Ding Dong und bei mir ist der Jacko. Hallo Jacko.
Hallo zusammen.
Und bevor wir uns gleich dem heutigen Film widmen, Jacko, sag doch mal, so rein aus Neugier und ganz ohne jeglichen erkennbaren Zusammenhang, wie stehst du eigentlich zu Creature Features? Oder anders ausgedrückt, magst du Filme mit Monstern?
Nein, finde ich total unrealistisch und passt überhaupt nicht in meine Schublade. Also wenn ich das mal schaffe, so zwischen drei Bollywood-Filmen mir auch mal einen Monsterfilm anzugucken, wenn es sein muss oder wenn ihr wieder mit so einem Podcast-Format um die Ecke kommt, wo ihr keinen anderen findet, dann mag ich das. Ich gucke mir nachher wieder The Sound of Music an, wenn das so passt. Nein, natürlich. Ich schaue wahnsinnig gerne generell ja Horrorfilme, deswegen sitze ich hier und natürlich auch Creature-Filme. Es ist bestimmt nicht, wenn man in Richtung Horrorfilm geht, mein liebstes Subgenre, weil ich finde halt Creature-Filme sind immer, also sind oft sehr unterhaltsam, aber da sind ja selten irgendwelche Meisterwerke vielleicht bei, aber ich schaue es natürlich total gern.
Ja, ich muss dir zustimmen und gleichzeitig muss ich meinen eigenen Weg gehen, nämlich ich liebe Monsterfilme.
Das weiß ich.
Aber ich muss dir halt leider recht geben, so die richtig, richtig guten, das sind schon wenige, ne? Das muss ich ganz klar sagen. Aber ich persönlich habe halt ein Herz für Monster, Kreaturen, Mutationen, seltsame Viecher. Und ich mag das tatsächlich viel lieber als irgendwelche Serienkiller oder Geister oder Vampire, Werwölfe. Wobei man da natürlich streng genommen auch sagen kann, die gehören auch zum Monsterfilm. Aber für mich persönlich, ich grenze die immer so ein bisschen ab, weil das irgendwie für mich so eine eigene Gattung ist. Die sind schon sehr ähnlich immer, weißt du? So ein Vampir ist halt ein Vampir, ja. Ein Werwolf ist ein Werwolf. Klar, da gibt's auch so ein, zwei Ausläufer, Auswüchse, die in eine andere Richtung gehen. Was im Großen und Ganzen sind die halt schon sehr uniform so. Ja,
also ich würde einen Werwolf-Film jetzt auch nicht als Creature-Film bezeichnen, weil das ist für mich dann auch zu speziell.
Mhm. Ja, aber ich mag das halt einfach bei Monstern, dass die halt so unterschiedlich sein können. Und ich sehe das einfach gerne, wenn die so, alle sind anders und haben so ihre eigenen Fähigkeiten. Ich finde es halt einfach klasse. Ja. Und ja, daher sind Monsterfilme bzw. Creature Features eben innerhalb des Horrorgenres so mein allerliebstes Subgenre. Und hast du eigentlich irgendwelche Lieblingskreaturen? So irgendwas, wo du sagst, die gefallen mir oder das gefällt mir besonders gut?
Hui, da hast du mich jetzt, also ich habe darüber wirklich nicht nachgedacht.
Warum nicht?
Weil ich immer spontan an solche Podcasts gehe, weil ich finde das immer schöner, als wenn man sich vorher ewig lang Gedanken macht und dann so auswendig gelernte und vorgeschriebene Antworten raushaut. Creatures, die ich besonders gerne mag, ad hoc. Ha. Darf ich das schieben? Wenn es mir nachher einfällt, schreie ich rein, weil ich möchte jetzt auch keine allzu lange Pause machen, weil ich müsste jetzt wirklich überlegen. Gibt's bestimmt, aber bin ich jetzt dann doch nicht vorbereitet genug.
Ah, schade.
Aber du hast bestimmt welche.
Ja, natürlich, natürlich. Ja,
ja, dann hau raus.
Ich mag super gerne Mutationen, so wie mutierte Tiere. So mit so einem wissenschaftlichen Aspekt und so mit diesem Öko-Horror, wo so
ja?
diese Botschaft mit drin ist, von wegen, ey, der Mensch sollte aufpassen und Wissenschaft kann gefährlich sein und diese Arroganz beziehungsweise Ignoranz des Menschen, das mag ich, wenn das so thematisiert wird. Und ich mag natürlich Monster aus dem All.
Ja, das war klar. Ja,
sowas wie den Xenomorph aus Alien.
Das war klar.
Natürlich war das klar.
Aber jetzt, wo du es sagst, generell Tierhorror bin ich ja auch zugeneigt und ich mag es dann auch mehr, wenn es nicht so ist, einfach nur, da hat irgendwie ein Hund Tollwut und greift die Leute an, sondern wenn das auch eine bisschen andere Richtung geht. Also ich finde zum Beispiel Phase 4, wenn man den als Horrorfilm bezeichnen will, ist ja dann eher Science-Fiction-Film mit diesen Ameisen, den finde ich halt auch klasse. Der geht ja auch wirklich in diese Richtung, ein bisschen Öko-Horror, ein bisschen Science-Fiction. Das ist ein Crossover aus allem.
Mhm.
Und ich habe ein ganz großes Herz für Link, der Butler. Es ist zwar auch ein Orang-Utan, aber der ist ja auch, ne, der ist ja trainiert auch ein bisschen intelligenter. Das geht ja auch nochmal in so eine andere Richtung.
Mhm.
Als einfach nur, da ist halt jetzt ein Löwe aus dem Zoo ausgebrochen oder sowas, weißt du? Oder Picknick und da kommt ein Bär.
Ja,
also
ja, ja.
Macht auch Spaß, aber ist ja dann doch so ein bisschen einfacher gedacht. Sowas, da habe ich auch ein Herz für.
Mhm. Wobei man da natürlich immer so sich streiten kann. Ne? Zählen jetzt Tierhorrorfilme zu den Creature Features? Ich würde tatsächlich nein sagen, es sei denn, dieses Tier ist irgendwie, ich sag mal, verändert. Wie jetzt beispielsweise.
Bei dir muss es eine Mutation sein. Aber ja, deswegen sage ich ja auch, so ein Link, der Butler ist ja jetzt auch kein 0815-Affe. Der halt, wie gesagt, du bist irgendwie auf Safari und der kommt dich angesprungen, weil du irgendwie eine Banane in der Hand hast. Das hat ja schon auch einen anderen Hintergrund und der ist ja schon ein bisschen anders. Oder bei Phase 4, diese Ameisen sind ja jetzt auch nicht einfach so die Ameisen, die man sich zu Hause im Glaskasten hält oder so. Das macht ja schon, dieser kleine Kniff, der macht's dann halt, ne?
Ja, ey, ich bin da auch nicht mega streng. Ja, wenn einer von mir aus sagen möchte, dass der weiße Hai ist ein Monsterfilm, dann sage ich, naja, ist vielleicht ein monstermäßiger Hai so von der Größe her, aber hey, meine Güte, Hauptsache jemand weiß, dass der weiße Hai ein guter Film ist so.
Aber der wird ja auch sehr überhöht, der weiße Hai, und hat sowas Dämonisches und sowas.
Ja, eben.
Übernatürliches, ja. Obwohl das ja eigentlich nicht ist. Also da ist es ja auch die Präsentation, und wir schweifen jetzt, glaube ich, schon wieder ab. Also darum geht's ja jetzt eigentlich auch gar nicht.
Ach, das ist doch okay. Du hast den ganzen Abend, ich habe den ganzen Abend, wir dürfen doch abschweifen.
Ja, aber die Zuhörenden doch wahrscheinlich nicht. Dann können wir ja skippen. So.
Vielleicht ist das ja total interessant. Also ich meine, hallo, es geht um Monster. Wie kann man das nicht toll finden? Aber okay. Und ganz zusammenhanglos ist diese Frage jetzt natürlich nicht im Hinblick auf den heutigen Film, weil wir besprechen ja The Descent aus dem Jahr 2005. Und wer den Film kennt, der weiß natürlich, dass es da sehr wohl eine Verbindung zwischen diesem Film und dem Begriff Creature Feature gibt. Kommen wir zu den groben Eckdaten. The Descent ist eine Regiearbeit von Neil Marshall und im Deutschen hat er den Zusatztitel Abgrund des Grauens verpasst bekommen. Unnötig, aber naja, so ist es halt.
Man kennt es ja. Man kann froh sein, dass überhaupt noch The Descent heißt und nicht einfach nur Abgrund des Grauens.
Das ganze Ding, die ganze Produktion war 3,5 Millionen britische Pfund teuer, was umgerechnet so ungefähr 6,5 Millionen US-Dollar sind. Und der Film spielte weltweit respektable 57 Millionen US-Dollar ein, was ich ganz schön beachtlich finde dafür, dass es ein Monster-Horrorfilm ist.
Ja, vor allen Dingen, weil der Regisseur damals auch noch relativ unbekannt war.
Ist richtig.
Ich meine, er ist nicht zum Star geworden, aber dieser war so ein bisschen Sprungbrett für ihn zumindest im Genre. Dass er danach halt ein bisschen prominenter gefeatured wurde. Und dazu muss man sagen, in Deutschland hat er auch einen Kinostart. Das finde ich erstaunlich.
Mhm.
Aber der deutsche Kinobesucher hat nicht so viel zu diesen 57 Millionen beigetragen. Es waren, glaube ich, 150.000 Besucher. Das ist natürlich jetzt nicht der Hit.
Ja.
Aber dass der überhaupt im Kino lief, finde ich schon erstaunlich für so einen Film zur damaligen Zeit.
Ja, und wie du sagst, das war der zweite Film vom Regisseur. Der erste war Dog Soldiers. Das war sein erster Langfilm. Und was er noch gemacht hat hier, ist das Drehbuch. Ne, das stammt von ihm tatsächlich.
Ja.
Und vor der Kamera sehen wir, ich lese die Namen jetzt vor, aber ganz ehrlich, sind jetzt alles keine Personen, die ich irgendwoher sonst kennen würde groß. Das ist Shauna McDonald, Natalie Mendoza, Saskia Mulder, Alex Reed, Mariana Burling und Nora Jane Nooney oder Noon. Ich glaube Nooney.
Wie auch immer.
Sagen wir aber alle nichts.
Mhm. Nee, mir tatsächlich auch nicht.
Aber gut, dann kommen wir doch mal so ein bisschen zu der Geschichte, die wir mit dem Film haben. Chaco, wann hast du The Descent denn das erste Mal gesehen und wie hast du ihn gefunden und was sagst du denn heute zu dem?
Ja, ich war keiner der 150.000 Kinobesucher, wen wundert's? Ich habe den, wie so oft, was ich immer oft hier sage, gerade bei Filmen, die zu diesem Zeitpunkt erschienen sind, aus der Videothek ausgeliehen und habe von der Existenz dieses Films erfahren durch Medien, wie auch immer. Ich glaube, damals wahrscheinlich nicht so sehr Internet, sondern eher Zeitschriften.
Mhm.
Und ja, war ziemlich gespannt auf den Film und fand die damals auch ziemlich gut. Der hatte ja schon einen gewissen Ruf durch ja das, was man so lesen konnte. Der kam ja generell sehr gut an und mir hat er auch ziemlich gut gefallen damals. Habe ihn mir dann auch auf DVD geholt für die Sammlung und habe ihn seitdem auch nie upgegradet. Ich habe tatsächlich heute diese alte DVD noch mal aus dem Regal geholt und festgestellt, ui, da wird man mal vielleicht, weil das Bild ist nicht mehr ganz so geil. Aber naja, ist halt auch so, wenn man inzwischen 4K-Fernseher hat und da so 20 Jahre alte DVDs reinlegt, ja, da ist es auch nicht immer vorteilhaft, dass man jetzt eine bessere Auflösung hat manchmal. Egal, es ist aber auch guckbar. Also es ist nicht katastrophal, aber inzwischen ist man ja High Definition an allen Ecken und Enden gewohnt und dann ist es mir ein bisschen so, egal. Ich verrate noch, soll ich jetzt schon verraten, wie ich den fand oder wollen wir das so ein bisschen?
Also du kannst ja grob sagen, ob sich da irgendwie vielleicht was verändert hat so im Vergleich zu früher, ob den es besser, schlechter, gleich oder...
Also ich sag mal so, damals fand ich ihn sehr gut und ich habe jetzt überlegt, da müsste ich mal ein Upgrade machen. Das heißt, so scheiße kann ich ihn nicht gefunden haben.
Das ist ja momentan die beste Zeit, ne? Weil jetzt aktuell ist er ja auf UHD rausgekommen.
Ja.
Oder zumindest, es gibt ja noch die 4K Remastered Blu-ray, die auch rausgekommen ist oder noch rauskommt. Ich weiß es gar nicht. So um den Dreh irgendwann jetzt demnächst müsste oder sollte schon draußen sein. Ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall, da kann man upgraden und muss nicht auf die alte Blu-ray zurückgreifen. Die habe ich nämlich noch benutzt.
Ja, die soll auch nicht so gut sein, habe ich mal irgendwo gehört, ne?
Ja, also die ist okay. Die kannst du schon gucken. Also dir tun nicht die Augen weh davon. Aber wenn du jetzt irgendwie vorher ein bisschen was Hochauflösenderes nochmal geschaut hast, dann merkst du natürlich schon so, boah, Kontraste teilweise ein bisschen steil, ein bisschen matschig. So, ja.
Und ich finde, gerade bei dem Film ist eine gute Bildqualität nicht von Nachteil, dabei mehr darauf eingehen, warum das so ist. Und ja, ich überlege mir noch ein Upgrade, ob es jetzt die 4K sein muss, weiß ich nicht, weil, naja, auch das Label, das den rausbringt, bin ich nicht so ein Fan von. Ich mach so, wir gucken mal. Also irgendein Upgrade erfolgt da bestimmt irgendwann nochmal.
Ich meine aber, es gibt eine Emery noch oder die soll rauskommen. Und die ist wohl von einem anderen Label. Aber ich
Okay.
weiß nicht, ob das Leonine ist oder aber nicht nameless, ja.
Okay. Also ich will jetzt nicht gegen Nameless bashen, mir geht es ja eher so, die veröffentlichte Politik von denen, alles so hart zu limitieren, dann zu Schweinepreisen rauszuhauen und so. Das ist halt immer so, da mache ich nicht so gerne mit.
Jo, das kann ich nachvollziehen. Ja,
Ja.
wie sieht's bei mir aus? Also ich kannte Dog Soldiers von ihm und ich fand den damals zumindest top. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich habe den bis heute nicht gesehen. Ich wollte ihn immer mal nachholen. Hatte ihn irgendwann nie in der Sammlung. Und ich glaube, der ist zwar im Stream. Ich glaube, bei Prime war der die ganze Zeit. Ich glaube, da lief eine geschnittene Fassung. Da hatte ich mal geguckt, ob der uncut ist. Und dann war ich von der Laufzeit her, eigentlich kann das nicht sein. Und deswegen habe ich mir da nie angeguckt.
Also
Also, das ist
geschnitten.
nur eine Lücke.
Ja, also geschnitten soll der nicht sein, der war schon immer ab 16. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der von 16 nochmal runtergekürzt wurde. Also auf DVD war
Ich
der
glaube, ich habe mich an der
ziemlich
Laufzeit
gut.
orientiert. Aber das kann natürlich auch, das schwankt ja manchmal. Je nachdem. Ja, müsste ich vielleicht nochmal gucken.
Vielleicht stand da auch einfach was Falsches, ne? Also bei Prime ist man es ja gewohnt, dass da teilweise auch falsche Filmbeschreibungen stehen und sowas, ne?
Da steht ja auch oft irgendwie, der Film ist von 2022. Du siehst schon, ey, der Film kann nur von 1975 sein. So,
Genau.
ja,
Oder halt eine
deswegen.
Handlung, die einfach überhaupt nicht zu dem Film passt, habe ich auch schon erwischt gehabt, ja. Also
Ja.
ich denke mal, das war das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der geschnitten war. Der war im Heimkino ungeschnitten ab 16.
Na gut,
Das.
dann riskiere ich es wohl mal. Aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen.
Also auf jeden Fall hatte ich Dog Soldiers damals schon gesehen und ich fand den top. Und als ich dann halt mitbekommen habe, da kommt ein Film, der heißt The Descent und es geht um Monster und der ist sogar von Neil Marshall, dann war ich natürlich total hooked. Und habe mir den halt, sobald er in der Videothek verfügbar war, habe ich mir den ausgeliehen und angeguckt. Und ich meine mir auch, ich habe ihn mir relativ direkt danach schon gekauft. Und damals fand ich den total super. Ich habe den jetzt bestimmt fünfmal gesehen. Und ich muss aber sagen, für mich hat er jetzt bei dieser Sichtung so ein klein wenig von seinem Reiz verloren. Warum das so ist, dazu sage ich später mehr.
Ja,
Ja?
ich würde sagen, ich habe den jetzt in dieser Zeit gar nicht so oft gesehen. Also ja, damals ob Videothek, dann als ich ihn mir gekauft habe, sicherlich auch nochmal. Und ich weiß auch, dass ich den zwischendurch, also Jahre später, auch nochmal geguckt habe. Aber ich glaube seitdem auch nicht mehr. Also es ist es auf maximal die Viertsichtung in 20 Jahren und die letzte ist auch schon lange her. Deswegen war ich so ein bisschen, ich war auch gespannt, ob der die Wertung, die ich ihm damals gegeben habe, so ein bisschen aus der Erinnerung heraus, ob die das auch noch halten kann. Aber dazu komme ich später auch noch.
Wobei bei vier Sichtungen bist du jetzt nicht so weit von mir entfernt mit meinen fünf, ne?
Ja, naja, klar, natürlich.
Also dafür, dass du gesagt hast, naja, Monsterfilme sind hier nicht so meins, ne?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage, das ist nicht mein Lieblings-Subgenre im Horrorfilm,
Habe ich doch fast
weil ich bin dann,
gesagt.
ja, so, ich gucke das ja trotzdem gerne. Also alles gut.
Wie stehst du eigentlich zu Neil Marshall?
Das ist so ein Ding. Also nach The Descent habe ich ja auch gedacht, Junge, Junge, den Mann muss man im Auge behalten. Das ist bestimmt so der Rising Star am Genrefilm. Und ich habe so das Gefühl, in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest was so in dieser Genre-Bubble ist, weil über den Tellerrand ist der Mann ja auch nicht sonderlich bekannt, war das auch Jahre danach noch so. Also der Doomsday von ihm, der wurde ja, glaube ich, auch relativ hart abgefeiert und ich mochte den nicht. Das war für mich auch so, ja, bisschen hiervon, bisschen davon, viel Referenz, aber so wenig Eigenständiges hat mir nicht gefallen. Und er hat auch Centurion gemacht mit Michael Fassbender, der damals auch sehr gut ankam, den ich auch eher durchschnittlich fand. Und dann hat er, glaube ich, eher mehr so auch viel TV gemacht, mal so Hannibal eine Folge und Game of Thrones, glaube ich, mal ein paar Folgen.
Ja,
Und dann
genau.
hat er sich ja richtig ins Knie geschossen die letzten Jahre, einmal mit dem Hellboy-Film, der Call of Darkness, den ich richtig schrottig fand. Und die absolute Rotzgurke war dieser The Reckoning, der danach kam. Der ging wirklich gar nicht. So, und da habe ich gesagt, der Typ ist durch. Also One-Hit-Wonder. Also Dog Soldier kenne ich halt nicht, aber Decent war definitiv sein Höhepunkt. Und danach ging das richtig bergab, finde ich.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also Dog Soldiers, wie gesagt, ich mochte den damals. Ich habe den irgendwann nochmal geguckt, da fand ich den jetzt nicht mehr so stark, das muss ich einfach so sagen. Descent ist sein bester. Ich mag aber Doomsday sehr gerne tatsächlich.
Mögen da viele. Ich bin auch so ein bisschen alleine. Das weiß ich halt auch, weil viele mochten den. Mir hat er damals wenig gegeben. Ich fand den nicht rotzig, aber brauche ich nicht.
Ja, der ist halt so ein, ja, der verbeugt sich halt quasi vor so ziemlich jedem Endzeitfilm, den es
Ja.
so irgendwann mal gegeben hat. Ich mag das aber einfach total gerne.
Ja.
Und ansonsten, du hast schon gesagt, er ist viel im TV-Bereich unterwegs gewesen mit Black Sails, Game of Thrones. Er hat auch gute Folgen gemacht, wenn man mal schaut, welche Folgen er da inszeniert hat. Das passt schon.
Ja, ich meine, also Game of Thrones und Hannibal waren ja auch keine schlechten Serien. Also das muss man ja auch mal sagen.
Nö, das auf gar keinen Fall. Das waren ja schon prestigeträchtige Dinger. Westworld hat er auch mitgemacht, ne? Also,
stimmt, Westworld ja auch. Ja, ne?
Also der hat schon da bei großen Kalibern war der am Start, ne? Das muss man ganz klar sagen. Es war jetzt kein richtiger Abstieg, ne? Weil man manchmal hat man so die Tendenz zu sagen, naja, wenn du vom Film auf Serien gehst, aber das ist ja früher mal gewesen, ist ja eigentlich nicht mehr so, ne?
Nein, natürlich nicht. Heute sind Serien die neuen Prestigeprojekte. Ja. So, und wenn man da mal eine Folge macht, ist das ja auch so ein kleiner Ritterschlag. Also wenn man den für so eine Folge holt, ist das ja eher so, ah, guck mal, jetzt holen wir Neil Marshall für so eine Folge. Das ist ja auch so ein bisschen in den Schaufenster stellen vielleicht. Mhm. Aber ob es der jetzt verdient hat, weiß ich halt nicht. Aber wie gesagt, alles, was er in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Es war ja nur diese zwei Filme, er hat noch einen dritten Film gemacht, den habe ich nicht gesehen.
Der hat noch The Lair genau. Hat er noch gemacht. So ein Monsterfilm, der ist schlecht.
Der hat auch ganz miese Bewertungen gekriegt, den habe ich komplett gestrichen. Nach The Reckoning habe ich gesagt, das ist durch.
Ja, der hat ja irgendwie, das ist ja so die Zeit, ne? The Reckoning, The Lair und dann hat er noch ein, zwei andere Filme gemacht. Und der hat ja irgendwie eine neue Partnerin, so diese Charlotte Kirk. Meine ich, heißt sie.
Aha.
Und die besetzt er jetzt immer in der Hauptrolle und die kann halt nicht schauspielern.
Oh, das ist der Paul W.S. Anderson-Effekt.
Ja, genau, ja. Nur, dass sie noch schlimmer ist als Mila Jovovich.
Ich glaube, es liegt, bei dem Pärchen liegt es, glaube ich, nicht an Mila.
Aber das ganz ehrlich.
Das ist, glaube ich, der Regisseur das Problem. Der zieht sie halt immer ein bisschen runter.
Ja, aber ganz ehrlich, die Mila Jovovich, ich bin da auch kein Fan davon. Ich mag sie in Resident Evil und ich mag sie in Das fünfte Element, ja. Und Fünfte Element hat sie für mich ihren Höhepunkt gehabt, ja. So, schauspielerisch.
Ja, das muss man so sagen. Ja, ist so. So halbnackt und wenig sprechen.
Ja. Und er lässt seine Partnerin da auch noch an den Drehbüchern mitschreiben. Bei The Reckoning hat die mitgeschrieben, bei The Lair hat die mitgeschrieben und ich glaube, das tut überhaupt nicht gut.
Also nach The Reckoning kann ich sagen, ja. Also, egal, wer da mitgeschrieben hat, das hat keinem gut getan.
Sie ist ja die Hauptfigur da drin, ne? Die Blonde. Das ist, wow. Ne, also das ist, Arbeit und Privat, das sollte man vielleicht nicht vermischen. Ne?
Never fuck in the company. Ja, ist so.
Okidok, dann verrate uns, beziehungsweise verrate den Zuschauern und meine Güte, nicht den Zuschauern, verrate doch bitte mal den Zuhörerinnen und Zuhörern. So, jetzt hab ich's.
Ja.
Worum es bei Neil Marshalls The Descent eigentlich geht.
Aber mit Vergnügen. Also, ich lese einfach mal wieder die Inhaltsangabe von Movie Break vor. So. Traditionell unternehmen 6 junge Frauen gemeinsam Ausflüge in die Natur, wovon man auch keinen Abstand nimmt, als sich eine von ihnen erst langsam von einem schweren Unfall erholt. In diesem Jahr erkundet... Oh Gott, hätte ich mal nicht vorgelesen. Also in diesem Jahr erkunden die Frauen ein weit verzweigtes unterirdisches Höhlenlabyrinth, nur um von einem Steinschlag eingeschlossen zu werden. Der Versuch, einen alternativen Ausgang zu entdecken, wird torpediert von aufflammenden Streitigkeiten sowie, was schwerer wiegt, mordlustigen Kreaturen, die im Dunkeln auf Nahrung lauern. Und ich merke, ich sollte mal diese Inhaltsangaben überarbeiten. Hier steht nämlich, in diesem Jahr erkundet Frau. Das ist ein bisschen, hat einer geschlafen, als er das eingefügt hat.
Das passt doch so ein bisschen zu den Höhlenmalereien, die man entdeckt.
Genau. Frau erkundet Höhle. Uck. So, das ändern wir noch.
Oh Mann. Okay, aber du sagst Höhle. Chaco, wie gefällt dir der Schauplatz?
Super. Finde ich großartig. Ich finde ja generell so Höhlen eingeschlossen und so, das macht was her, weil ich auch diese Angst total teilen kann. Es gibt hier unter mal eine Szene, wo du durch einen sehr, sehr engen Schacht irgendwie durchkriechen müssen und immer das Gefühl hat, da ist die Gefahr, stecken zu bleiben.
Mhm.
Und das ist so etwas, mit dem kriegst du mich komplett, weil sowas hasse ich auch. Also ich bin jetzt kein Klaustrophobiker oder sowas. Aber sowas, also für kein Geld der Welt würde ich das machen. Da kriege ich dazu Panik zu kriegen, dass ich sowas durchkriechen müsste und nicht genau weiß, passe ich da noch durch, bleibe ich da stecken, wird das am Ende enger, komme ich nochmal zurück oder sowas. Das finde ich ganz, ganz schlimm und da gehen mir die Nackenhaare hoch. Und generell mag ich ja Leute in Extremsituationen, also wenn die irgendwo reinkommen, du kannst da nicht einfach so wieder raus, bist auch noch irgendeiner anderen Bedrohung vielleicht im Idealfall ausgesetzt. Und dann eskaliert das halt. Also nicht nur wegen der Bedrohung, sondern auch untereinander vielleicht so ein bisschen, weil, wie auch immer, weil Mensch in Extremsituationen, wissen wir, das geht halt oft nach hinten los. Sowas finde ich immer gut, weil es für mich halt nachvollziehbar ist.
Mhm, ja. Also ich persönlich habe kein Problem mit Klaustrophobie, aber meine Freundin ist neben mir gehockt und die ganze Zeit so, na. Also sie hat eigentlich auch kein Problem mit Klaustrophobie, aber als sie dann gesehen hat, wie die Frauen da durch sich quetschen durch diese engen Öffnungen, ist sie wirklich da so, ne, für kein Geld der Welt.
Ja, da bin ich voll bei ihr. Ne? Also, wie gesagt, ich bin auch kein Klaustrophobiker. Also ich habe jetzt kein Problem, in engen, in vollbesetzten Fahrstühlen zu stehen oder so. Das ist alles kein Thema. Aber das ist so richtig, ne.
Ja, ich muss sagen, mir hat der Schauplatz auch gut gefallen. Ich mag es ja, wenn in Filmen, ich sag mal, Orte gezeigt werden, mit denen ich nicht so vertraut bin, sage ich jetzt einfach mal. So was tropischer Dschungel, Ägypten, Weltraum, Tiefsee, Postapokalypse oder halt wie hier ein Höhlensystem. Ich stehe da drauf, ich mag das. Dann da habe ich was zu gucken. So.
Naja, eigentlich hast du bei The Descent ja gar nicht so viel zu gucken, weil es ist meist ziemlich dunkel, aber das ist ja auch der Clou des Films, dass du da eben nicht so viel siehst.
Da hast du recht, ja. Aber es sorgt halt auch dafür, dass das so richtig schön unheimlich und bedrohlich ist, ne?
Ja,
Also
natürlich.
selbst ohne, da müssen noch gar keine Monster da sein. Alleine dieses Feuchte, dieses Dunkle, Kalte, das hat einfach irgendwas. Das löst irgendwas aus bei mir, ja? Ich fühle mich da wohl, auch wenn ich mich da nicht wohlfühlen würde, wenn ich dort wäre.
Ja, das Wohlfühlen am Unwohlsein. Deswegen guckt man in der Regel auch Horrorfilme. Das
Ja.
sind ja immer Sachen, die möchte man selber nicht erleben. Und deswegen guckt man es aber, weil es halt andere erleben müssen und du kannst dich daran entertainen und ein bisschen mitthrillen oder so, ohne selber in Gefahr zu geraten. Das ist ja der Reiz in der Regel.
Ah. Und wusstest du, dass der Film überhaupt nicht an Originalschauplätzen gedreht wurde, sondern dass die Sets alle gebaut wurden?
Das habe ich mir fast gedacht. Ich finde gut, dass man es nicht sieht,
Das sieht man gar nicht.
aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass die in eine Höhle rein sind. Also,
Ja.
das ist ja jetzt nicht Waterworld. Wir werden dann über anderen Stellen nochmal reden. Also hätte Kevin Costner den gedreht in den 90ern, die wären in so eine Höhle reingegangen und die Hälfte der Crew wäre wahrscheinlich verreckt. So.
Ja, aber so wie du sagst, ich finde es beeindruckend. Also ich habe das jetzt auch irgendwann mal erstmal, ich weiß gar nicht wo, irgendwie gelesen oder gehört, vielleicht auch damals beim Audiokommentar. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Informationen her habe. Aber das ist halt schon heftig, ne? Also, weil du siehst, finde ich persönlich, überhaupt nicht.
Du siehst es null.
Ich wäre niemals, also du hast schon gesagt, klar, das Ding ist dunkel, das ist schlecht ausgeleuchtet, klar, das spielt da natürlich mit rein und hilft enorm, aber nichtsdestotrotz. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das jetzt nicht irgendwie eine echte Höhle ist, so.
Veto, es ist nicht schlecht ausgeleuchtet, weil es ist bewusst so ausgeleuchtet, wie es ausgeleuchtet ist. Ich weiß, was du meinst.
Ja, also das war jetzt nicht als schlecht ausgeleuchtet, war jetzt nicht als Wertung von Produktionsprozess irgendwie zu
Ja,
sehen,
genau.
sondern
Du
einfach.
siehst halt bewusst wenig.
Ja.
Und ja, man sieht nicht, dass es keine echten Sets ist, nur es ist halt logisch, dass die das wahrscheinlich nicht an echten Sets gedreht hat. Und ich glaube, das wäre teurer,
Ja.
als eben in nachgebauten Sets zu drehen, von der Logistik allein und dem Aufwand. Aber dafür haben die das hervorragend gemacht. Das spielt natürlich auch rein, dass die nicht so viel zeigen, dass du nur begrenzte Sichtfelder hast oder begrenztes Licht. Das hilft natürlich, weil du dann nicht im Detail alles perfekt haben musst. Aber was sie zeigen, ist perfekt. Und das finde ich nämlich generell trifft das auf den Film zu, der jetzt keine super ausgeklügelte Handlung hat und kein Ding, wo man sagt, boah, das ist jetzt irgendwie revolutionär, intelligent, gut durchdacht, wie auch immer. Aber das, was der macht, macht er so gut und so effizient, dass das hervorragend funktioniert. Der weiß halt genau, wo seine Stärken liegen. Und das macht er so auf den Punkt, das ringt einem Respekt ab. Und das ist halt effizient. Also weiß, was du, der weiß genau, was bin ich, was kann ich, was muss ich abliefern, und das tut er auch. Und alles andere ist egal.
Ja, so wie du sagst, ne? Allein das anhand der Prämisse haben wir es ja schon gehört, ne? Wir haben es mit einer Gruppe zu tun, die an einem entlegenen Ort, an einem isolierten Ort auf irgendwas Seltsames trifft und dort ums Überleben kämpfen muss, ne? Das ist natürlich aus filmhistorischer Sicht, ist das alles anderes neu, ne?
Ja, vor allem, das ist wirklich, ich sag mal, den ganzen Plot, ohne jetzt böse oder hämisch zu sein, das kann dir bei der Sitzung auf dem Klo einfallen.
Ja.
So, du setzt dich dahin, bist 5 bis 10 Minuten mit dir selber beschäftigt, so, und dann kann dir exakt der komplette Plot einfallen. Sogar mit den ein, zwei Details, die da vielleicht noch drin sind, weil das ist halt nichts Spektakuläres. Es ist wirklich die Art und Weise, wie sich darauf konzentriert wird, wie können wir diesen ganz, ganz einfachen Grundidee, wie können wir daraus was machen, was funktioniert? Was wäre interessant an so einer Geschichte? Was ist gut? Was müssen wir rauskitzeln? Und das machen die. Und das ist wirklich der Effizienz hoch 10. Und eben auch, man weiß, wo man ist. Also man greift nicht nach irgendwelchen Sternen, die man nicht erfüllen kann, oder versucht dann auch Sachen reinzustecken, die dann am Ende nicht funktionieren und die auch völlig irrelevant sind. Konzentriere dich auf das, was hier interessant ist.
Richtig, ja. Und er schafft es halt einfach so auch. Ja, wir haben zu viele Filme. Ich meine, wie gesagt, das ist so ein Konzept, das ist so ein Handlungsgerüst, das hat man tausende Male gesehen. Science Fiction, Horror, ne? Also gerade auch wenn du im Monsterbereich unterwegs bist oder so, das ist echt nichts Neues. Ja, das gab es schon in den 30er, 40ern, 50ern. Es wird immer wieder recycelt, aber es gibt halt immer wieder. Also grundsätzlich, ich liebe solche Szenarien, ne? Diesen Survival-Horror, der da einsetzt. Ich bin da ein ganz großer Fan davon, ja. Und es gibt halt einfach ein paar Filme, die schaffen das halt einfach so, wie jetzt beispielsweise The Descent, die schaffen da nochmal so eigene Anreize rein. So wie der jetzt mit seinem Setting, mit dieser Klaustrophobie, mit dieser Dunkelheit, der wird ja auch nicht langweilig. Ne? Ich meine, wir wissen, worauf das Ganze hinläuft. Und nichtsdestotrotz bin ich sag mal, die komplette erste Hälfte einfach nur da gehockt und war gefesselt.
Und wir müssen dazu sagen, der Film geht Pi mal Daumen 95 Minuten, ne? Plus minus, ja. Ob du jetzt DVD oder Blu-ray hast, weil da gibt es ja verschiedene Laufzeiten und so weiter. Und die Monster, die hier auftauchen, die kommen, ich glaube nach 50, 55 Minuten werden die zum ersten Mal angeteased, dass die überhaupt da sind.
Also, da.
Ja, oder wie auch immer.
Wenn man genau aufpasst, kannst du schon nach, ich habe mal geguckt, gestoppt, nach ungefähr 26 Minuten siehst du das erste Mal einen. Irgendwo im Hintergrund, wenn
mag
du aufpasst.
Mag sein, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Im Prinzip haben wir 95 Minuten und über die Hälfte der Laufzeit kann das ein reiner Survival-Film sein, von wegen, wir gehen in eine Höhle, haben uns ja jetzt mächtig verhoben und kommen wir hier wieder raus. Das ist bis dahin so ein Film. Und eigentlich, deswegen spoilern wir es ja auch nicht, also sagen nicht, dass das ein Spoiler war, weil man weiß, es ist eigentlich ein Horrorfilm mit Monstern. Das ist ja allgemein bekannt vom, was das Cover verrät, die Inhaltsangabe, jeder, der sich über den Film informiert, weiß das. Und trotzdem spannen die einen so lange auf die Folter und sagen, nee, das kriegt der nicht gleich. Aber man würde ja erwarten, die gehen in die Höhle, 5 bis 10 Minuten und los geht's. Das machen die eben nicht. Und das ist aber nicht irgendwie ein Makel des Films. Ganz im Gegenteil, ich finde das A, sehr mutig, aber auch B, sehr clever, weil der Film funktioniert. Erstmal, dass er damit spielt. Wann kommen die denn mit dieser Erwartungshaltung? Und trotzdem, wenn man es jetzt nicht wüsste, also man ist wirklich jemand, der hat sich nur über diesen Film informiert, kommt ein Filmabend, jemand sagt, wir gucken jetzt diesen Film, ich sag nicht, worum es geht, guck einfach. Der wüsste vielleicht, wenn er das, ne, was du sagst, dann nicht bemerkt hat, der wüsste bis zur Minute 50, 55 nicht, dass da noch Monster kommen und hätte trotzdem einen spannenden Film, mit dem er mitfiebert. Und das ist cool.
Voll. Ja, ich muss dann gleich an sowas denken wie From Dusk Till Dawn oder so, ne? Der ja auch in der ersten Hälfte ein komplett anderer Film ist als in der zweiten.
Genau.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und das Geile ist halt, der funktioniert. Wir haben das ja sehr oft in diesem, ich sag mal, Subgenre, dass das eben nicht funktioniert, weil die Kreatur, das Monster, was auch immer, viel zu spät eingesetzt wird. Und bis dahin ist nur Langeweile. Und hier halt nicht.
Ja.
Und das ist das Besondere an diesem Film. Der schafft es halt wirklich von vorne an direkt zu begeistern, zu unterhalten. Und er hat einen sehr guten Spannungsaufbau, der so schleichend ist. Das ist nicht so, boom, da ist es da, sondern diese Bedrohung, die baut sich immer mehr auf, wenn sie dann in ihrer Höhle sind und auf einmal feststellen, so scheiße, wir kommen hier nicht mehr raus.
Mhm.
Ach, das spoilern wir noch nicht.
Und es ist ja quasi auch dieser doppelte Spannungsaufbau, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, die meisten wissen, das ist ein Creature-Film. Also hast du A, dieses, wann kommen die denn, wann passiert das, was ich eigentlich erwarte.
Mhm.
Und unabhängig davon hast du auch einen Spannungsaufbau einfach über diesen Survival-Part. Und entweder weißt du es nicht, dann hast du diese faustdicke Überraschung, was cool ist, oder du hast dieses, boah, das ist total spannend, jetzt schon, die müssten gar nicht mehr kommen, die Viecher, und wenn die dann noch kommen, kriegt das noch so eine andere Note mit rein. Das ist irgendwie sehr, sehr smart gemacht und vor allem das eine bedingt ja auch ein bisschen das andere, weil natürlich das, was da vorher passiert, hat ja auch Auswirkungen auf das, was im letzten Part passiert. Also das ist auch nicht so klar getrennt, dass man sagt, das ist jetzt bis dahin der Film und dann der Film, sondern das fließt ja auch ein bisschen ineinander über.
Voll. Mhm. Und so wie du sagst, du weißt ja, dass es Monster sind, ne? Dass irgendwas vorkommt. Auch als sie noch nicht ankommen, du suchst ja trotzdem alles ab.
Mhm.
Du sitzt ja da und die hocken ja in der Dunkelheit. Du rechnest ja damit, jeden Moment könnte da irgendetwas irgendwo hervorspringen oder so. Ja?
Genau.
Also ich habe es bei mir gemerkt, also auch jetzt nochmal, ich habe den Film, wie gesagt, das war jetzt die 5. Sichtung, ich bin trotzdem da gehockt und habe so geguckt, hey, ist da was, ist dort was, ist hier was, könnte da was sein? Einfach, weil ich neugierig war, ob sie was eingebaut haben. Und ja, sie haben es tatsächlich gemacht.
Siehst du, ist mir nicht aufgefallen. Und das Ding ist halt auch, da kommen wir schon wieder zu der, du hast es vorhin schlechte Beleuchtung genannt, ich weiß, war nicht so gemeint. Das ist für mich das Mega-Plus dieses Films, dieser geschickte Einsatz von Licht, Lichtquellen beziehungsweise nicht vorhandenem Licht, dass der halt ganz, ganz viel im Dunkeln lässt. Das ist natürlich für die Atmosphärenspitze. Das sorgt für diese zusätzliche Beklemmung, dass man eben auch so mehr in den Figuren drin ist, die halt auch nicht sehen, was um sie herum passiert, nur irgendwas hören.
Mhm.
Vielleicht mal die Kamera anschmeißen müssen, damit sie irgendwie das Infrarotlicht haben. Und es kaschiert natürlich auch, dass der Film relativ günstig ist, wie gesagt, in Kulissen gedreht wurde, die dadurch überhaupt nicht auffallen. Und es macht wahnsinnig viel mit der Stimmung, der Bildsprache, der Spannung. Und das ist teilweise so gut, dass es mich wirklich wundert, warum Neil Marshall danach nichts mehr auf die Kette bekommen hat, was das angeht. Also nicht nur, weil der Film als Horrorfilm gut funktioniert, als Spannungsfilm, allein handwerklich, was das angeht, ist das hier so gut, dass man eigentlich erwarten müsste, denn man müsste danach noch irgendwas machen, was das nochmal bestätigt. Mhm. Also entweder war das ein kompletter Glücksgriff oder er muss sich bei seinem Kameramann, seinem Cutter, seinem Beleuchter, dass er da gar nicht so viel einfällt. Ich weiß, ja. Das kannst du nicht beurteilen. Das ist schon erstaunlich, dass er sowas nie wieder hinbekommen hat.
Ja, ich wollte gerade fragen, ja, hat er vielleicht nie wieder mit diesem Kameramann zusammengearbeitet? Keine Ahnung.
Es ist die Crewleistung. Ja. Also ja, es gibt ja ein Sequel und das ist ja vom Cutter inszeniert. Mhm. Vielleicht hat der sich einfach gedacht, ich habe hier die beste Arbeit gemacht oder wir die Crew, jetzt mache ich das mal, den brauchen wir gar nicht. Weiß ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Es fällt nur auf. Der Mann hat danach nie wieder so eine Finesse gezeigt, was das angeht. Und das ist wirklich für so einen Film beeindruckend gut.
Ja, gebe ich dir recht. Aber was sagst du denn zu den Figuren?
Ja, auch das ist so Klosezug eigentlich. Ne? Figuren und dies und das. Klar hat eine davon ein, sag ich mal, Trauma erlitten, wie auch immer, das auch ein bisschen entscheidend ist, aber auch das ist ja nicht spektakulär Neues. Und dass auch Konflikte entstehen, auch das ist ja, ist immer substanziell bei solchen Filmen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, das mag ich ja auch. So Extremsituationen, eine Gruppe kommt irgendwo rein, dann sind die bedroht, die kommen da nicht raus, dann entwickeln sich in der Gruppe Konflikte, nicht nur durch die Bedrohung, weil das ist ja ganz natürlich. Und dann hast du diese Doppelbedrohung, einmal von innen, einmal von außen. Das ist ja jetzt nichts Neues.
Ja.
Aber ich mag das immer wieder und ich finde auch hier, das, was die machen für die Handlung, ist das völlig ausreichend. Das ist okay, dass du jetzt 6 Frauen nicht irgendwie bei einem 95-Minuten Horrorfilm nicht total die Profile verleihst oder wie auch immer und im Prinzip dann nur 1-2 Figuren etwas wichtiger sind und die anderen vielleicht nicht so. Das ist aber völlig in Ordnung. Ich finde, das ist für diesen Film optimal gelöst.
Ja, das sehe ich ein klein wenig anders. Mittlerweile. Okay. Mittlerweile. Ne? Ja. Früher hat es mich jetzt wirklich gar nicht gestört. Ich muss sagen, die Figuren sind durchaus sympathisch. Mhm. Aber mir ist halt aufgefallen bei dieser Sichtung, ich sag mal, Sarah und Juno heißen 2 dieser Figuren. Das sind halt so die Zentralen. Ne? Die kriegen so ein bisschen Background.
Das meine ich ja, dass die anderen, ein bisschen mehr Info haben.
Genau, aber die anderen, die waren mir halt dann tatsächlich ein bisschen zu gesichtlos. Das habe ich dann einfach gemerkt, als es dann irgendwann in diesen Überlebenskampf übergegangen ist, dass ich dann halt irgendwann, weißt du, ich kenne auch die Namen gar nicht mehr, weißt du, also Juno und Sarah konnte ich mir merken, alles andere sind schon weg. Da war es dann auch teilweise so, dass ich gar nicht wusste, wer ist, also wem ist jetzt gerade was passiert da?
Ja.
Ich weiß, was du meinst, das ist für so einen Film irgendwie okay, aber ich sag mal, wenn ich jetzt, ich hätte es mir schon gewünscht, dass ein bisschen mehr ist, ne? Wenn man das jetzt mit ganz großen Filmen vergleicht.
Ja, natürlich.
Dann ist,
also ja, wir reden hier auch nicht von ganz großen Filmen, das muss man mal sagen, aber das sage ich ja die ganze Zeit, das ist ja auch ein Film, der spielt halt so in der B-Plus-Liga oder in der B-Liga. Und da weiß der aber genau, was kann ich, was muss ich machen. Ich greife hier nicht nach den Sternen. Das wird hier kein Meisterwerk in irgendeiner Form. Aber wir machen hier einfach einen guten Film. Und dann ist es auch so, ich finde tatsächlich sogar das, mir ging es nämlich ähnlich. Ich wusste manchmal nicht genau, ist das jetzt Frau Nummer 4 oder Nummer 5, ja, ne, wenn wir so diese Reihenfolge vielleicht haben. Das liegt aber auch daran, eben weil es so dunkel ist, weil die irgendwie alle schmutzig sind, alle ihre Helme aufhaben, teilweise Blut verschmiert, schreien, Panik, das verschwimmt auch so. Mhm. Das ist teilweise sogar zuträglich zu der Handlung, das wirkt so unübersichtlich manchmal auch.
Ja, das. Ja.
Also eigentlich spielt das da sogar ein bisschen mit rein. Liegt aber natürlich auch daran, ich bin so ganz, ganz schlecht darin, mir Rollennamen zu merken. Also auch während ich einen Film gucke, ich kann Schauspieler auch super, ich sehe irgendwie, ah ja, das ist der und der, weiß, wie der heißt oder so. Mhm. Aber bei Rollennamen, das ist bei mir ganz gruselig. Wenn die nicht 20 Mal in Filmen sagen, wie der heißt, habe ich das nach 10 Minuten wieder vergessen. Da bin ich ganz schlimm.
Geil. Ja, und ich habe mit einer Figur, aber auch das ist jetzt, wie gesagt, 5. Sichtung, das muss man da einfach mit reinnehmen. Ne? Das macht nochmal einen Unterschied, wie oft du einen Film geguckt hast. Mit einer Entwicklung oder die Entwicklung einer Figur, so, da habe ich meine Probleme. Dazu werde ich im Spoiler-Part drauf eingehen, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Aber da ist mir dieses Mal, habe ich mich da irgendwie ein bisschen dran gerieben.
Ja.
Ist nicht schlecht, aber ein bisschen habe ich mich dran gerieben.
Ich habe da auch eine Idee, was du meinst. Okay, aber machen wir dann. Mhm.
Denn wir haben ja schon über die Bedrohung gesprochen, so ein bisschen von diesem Setting her. Ne? Ist eine Höhle, ist isoliert, kommt nicht mal raus. Jetzt haben wir aber noch gar nicht über so diese monströse Bedrohung gesprochen. Wie fandst du die denn? Ich glaube, da können wir ein bisschen spoilerfrei drüber noch reden.
Ja, fand ich sehr gut. Also gerade weil, und das finde ich halt auch immer sehr gut, da wird jetzt nicht so super viel erklärt, was ist das, wer ist das, warum ist das so? Das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen. Die sind in dieser Höhle und dann werden die von diesen Kreaturen bedroht. Und wir, ist das jetzt schon Spoiler? Ich sag's, wir erfahren nichts über ihren Ursprung. Die sind einfach da. So. und nicht warum und was ist das genau und ist das jetzt, das ist mir auch egal in dem Moment. Also auch das, wenn man da jetzt wieder so halbgare Erklärungsversuche reinpackt und dann findest du vielleicht auch ein Lager von denen und da findest du irgendwie, ach ja, die sind hier, weil, was weiß ich, Atomtests verstrahlt, mutiert, ist mir Lachs. So, das hätte es auch irgendwie noch runtergezogen. Das ist einfach, die hausen da und alles, was da reinkommt, hat ein Problem mit denen. Und das finde ich super, gerade weil die ja im Dunkeln lauern, so schattenhafte, böse Kreaturen, die man auch nicht immer in ganz voller Pracht sieht, ab und zu mehr ja, aber dann auch da wieder durch die Beleuchtung geschickt rein, ne, dass die teilweise sehr ikonisch cool teilweise aussehen, einfach weil die nur so im teilweise beleuchtet werden von unten oder so oder dann nur im Dunkeln. Das finde ich immer ganz geil. Die machen eine fiese Geräuschkulisse, die wirken sehr creepy. Du musst sie halt auch, also auch da stößt ja dann vielleicht mit Effektenmasten nicht so an deine Grenzen, weil es nicht immer in vollem Glanz gezeigt wird. Gefällt mir sehr gut.
Ja, und wenn es im vollen Glanz gezeigt wird, dann halt auch gerne durch eine Videokamera, ne?
Das meine ich ja. Also auch da ja wieder geschickt verpackt.
Richtig.
Sodass du nicht on detail sagen kannst, ah, das hätte aber besser aussehen können oder so. Ja. Nee, alles gut.
Ja, und es trägt zu der Stimmung bei. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein großer Fan von so POV-Shots und sowas, ne? Aber
gar
hier finde ich es tatsächlich, funktioniert es relativ gut. Also wenn ich das jetzt vergleiche, mir fällt jetzt ganz spontan 28 Weeks Later ein. Den hast du ja mit Sicherheit auch gesehen, wo ja. wir hinten die letzten 20 Minuten haben wir ja auch so den Blick durch Nachtsicht gerät, da ist das hier meilenweit drüber, von also inszenatorisch, atmosphärisch. Ne?
Ja, das ist bei 28 Weeks Later ist das einer meiner großen Kritikpunkte, dass mir hinten raus eher in diese Sparte geht.
Mhm.
Und wie gesagt, ich bin auch kein Found-Footage-Fan und generell diese Point of View ist alles nicht so meins, außer es macht jetzt wirklich, wirklich Sinn.
Mhm.
Und hier fand ich aber, passt das halt sehr gut. Und es ist ja nicht durchgehend. Es wird halt mal genutzt, aber es ist ja auch ein Mittel, um die Dunkelheit zu überbrücken. Und dann, wie gesagt, zeigst du die Viecher mal so. Und das ist alles, macht, hat alles Sinn und Verstand und ist nicht so ein reines Stilmittel, einfach nur weil uns fällt nichts Besseres ein.
Ja. Ja, ich mochte auch die Einführung von den Viechern, als sie dann auf einmal da waren, so.
Mhm.
Ich meine, du wusstest, die kommen irgendwann. Aber wenn es dann halt das erste Mal wirklich passiert, ne, das hat schon Wirkung. Das muss man einfach sagen. Und ich glaube, du hast schon gesagt, das Design ist halt top.
Mhm.
Das ist sowas, also es ist nicht super ikonisch.
Nein, es ist schlicht, aber gut schlicht.
Genau, es ist schlicht, aber es hat was und es hat seine Wirkung und es hat was Bedrohliches, was Fieses und auch was Glaubhaftes.
Ja.
Das finde ich, kommt da auch noch mit rein. Das ist so, wo du denkst, ja, könnte ich mir vorstellen. Ist nicht ganz so abstrakt.
Genau, das ist, kann vielleicht, wäre keine Erklärung, finde ich gut, vielleicht ist das irgendeine Laune der Natur oder so, wie auch immer. Und das ist so in dem Bereich, ja, warum nicht?
Mhm.
Also wenn ich mal wirklich in so eine Höhle gehe und da ist genau, das, warum nicht, warum könnte sein, dass da so eine Kreatur lebt? Ja, vielleicht. So, das ist nicht völlig weit weg und völlig überdreht. Und das ist halt auch ein Punkt, den ich an diesem Film sehr gut finde, weil Creature-Filme neigen ja manchmal dazu, vielleicht mal lächerlich zu wirken an gewissen Punkten, weil halt, oder das dann ausgleichen zu wollen, indem sie so ein bisschen Humor mit einbauen. Das ist manchmal sinnvoll, damit so ein Film, damit man merkt, das ist ein bisschen Selbstironie, der nimmt sich nicht so ernst, weil sonst wird es halt komplett lächerlich. Und das hat dieser Film überhaupt nicht nötig. Und er verzichtet Gott sei Dank da komplett drauf. Dieser Film ist komplett humorlos, der ist kompromisslos, der ist gnadenlos. Und das passt hervorragend. Und da haben viele Creature-Filme damit wirklich ein Problem, weil jetzt, wenn sie das machen wollen, ist manchmal durch das Creature-Design oder die Darstellung, wirkt es dann halt lächerlich, weil der sich zu ernst nimmt. Und das macht er hier nicht und das funktioniert trotzdem hervorragend.
Ja, ne, das ist einfach auch schon durch diese Inszenierung, das ist, ich meine, der Film ist jetzt von 2005, wir haben jetzt 2026, es sind 21 Jahre rum, ja, und die Effekte sehen grandios aus, ne? Ich meine, und jetzt nicht grandios im Sinne von, ich meine, wir haben sowas wie The Thing, nehme ich jetzt einfach mal. Klar, der ist noch ein bisschen älter, der ist von 82, aber da siehst du halt so ein bisschen schon, du siehst den Effekt hinter den Effekten. Weißt du, was ich meine?
Ja. Natürlich.
Und hier würde ich behaupten, gib dem nochmal 20 Jahre und das Design sieht immer noch glaubwürdig aus. Und ich glaube, der wird immer, was das angeht, top aussehen.
Und auch das ist wieder der Vorteil dieser Schlichtheit in Anführungsstrichen. A, von der Bildgebung und B dafür, dass die halt auch keine Monster machen, die halt total abgedreht sind und die was besonders Spektakuläres haben müssen. Das passt wunderbar wieder in diese Sparte. Mach es einfach, aber mach es dann richtig gut.
Ja. Und ein Trivia-Fakt, vielleicht wusstest du es schon, die Darstellerin wussten nicht, wie das Design aussieht. Die haben das erste Mal mitgekriegt, als sie die erste Begegnung hatten mit denen.
Oh, das ist geil, das wusste ich nicht, aber das ist hervorragend.
Ich finde sowas immer geil, das kriegt man ja von manchen Filmen mit, dass die Leute überrascht waren. Bei Alien hat man das ja auch, diese Chestburster-Szene. Das wusste ja auch keiner. die waren ja auch alle überrascht, weil niemand wusste, dass das passieren wird. Sowas finde ich geil, wenn dann wirklich echte Emotionen da mit drin sind, so, ne?
Also wirklich beim Dreh, also nicht, dass die am kurz vor Drehbeginn die Viecher gesehen, sondern während das gedreht wurde, hatten sie vorher nicht gesehen oder was?
Ah.
Das ist natürlich genial. Ah. Also das finde ich ganz, ganz hervorragend.
Aber bei allem Lob muss ich auch sagen, ich fand die Fähigkeiten im Kontext dessen, wo die leben und was wir gezeigt bekommen, ein klein wenig fraglich.
Ja.
Aber dazu kann ich auch erst im Spoilerteil was dazu sagen. Ich finde, da ist der Film, das nehme ich ihm nicht alles ab, sage ich jetzt einfach mal so.
Ich glaube, ich weiß auch, was du, also ein, zwei Sachen haben mich auch ein bisschen gewundert, ja. Okay, machen wir dann.
Okay, dann kommen wir schon ins Spoilerteil. Wir können auch ein bisschen was zur Härte vielleicht sagen.
Das wollte ich gerade auch sagen. Das kann man durchaus erwähnen. Der Film hatte eine 18er-Freigabe. War ja damals auch erstmal geschnitten. Es gab in Deutschland auch eine 16er-Fassung. Das war noch diese Zeit, wo oft eine 16er- und eine 18er-Fassung rauskam.
Ja, gab's einen, wusste ich gar nicht.
Gab's tatsächlich. Also gab's, glaube ich, auch zu kaufen. Aber da fehlt irgendwie eine Minute irgendwas oder so. Keine Ahnung. Was aber wirklich drastische Szenen waren. Also jetzt nicht irgendwie Handlung, wie auch immer. Ne? Einfach Gewaltszenen. Und ich finde, natürlich nach heutigem Maßstab, heute kämen wir noch ganz andere Geschichten. Aber damals hatte der seine 18er-Fassung zu 100% verdient. Denn der ist schon recht explizit in einigen Stellen.
Ja, der tut weh, der Film.
Der tut weh.
Da sind wir wieder bei dem, das wir schon bei The Hills Have Eyes gesagt haben, über das Remake, oder ich auf jeden Fall. Das ist nichts, wo du abfeierst, diese Gore-Szenen. Das ist, die tun weh. Die tun einfach nur weh, diese Szenen.
Das ist kein Fun-Splatter.
Ja.
So. Aber auch beiderseitig natürlich. Also natürlich erstmal die Kreaturen, die sich an den Damen da laben zum Teil. Aber die teilen irgendwann auch ganz schön heftig aus.
Ja.
Also auch die müssen ganz schön leiden, die Biester.
Ja, ja, das ist schon ein ordentlicher Schlagabtausch, das muss man sagen. Also wie du sagst, das ist ein hartes Ding. Also immer noch, finde ich immer noch, auch nach all den Jahren. Der definiert sich aber jetzt auch nicht über seine Härte. Ne? Das haben wir jetzt schon, glaube ich, gut rausgearbeitet. Der hat genug Stärken, der müsste nicht mal so, ich sag mal in Anführungszeichen, abgehen, wie er abgeht. Wäre immer noch ein Top-Film. Aber ey, ich nehme das natürlich gerne.
Aber ich finde es hier halt auch passend in dem Kontext, weil hier kämpfst du halt gegen mehr oder weniger wilde Tiere oder noch schlimmer ums Überleben und musst da eben dich auch mit allem verteidigen, was da hast du. Das ist eben auch sehr drastisch. Also das ist okay.
Ja.
Überstrapaziert es ja auch nicht. Da werden ja nicht Leute irgendwie in 1000 Stücke gerissen und nochmal 5-mal draufgehalten. Das ist alles im Rahmen von hart, aber vertretbar und auch vernünftig.
Ja, und schön praktisch gemacht, ne?
Definitiv.
Also kein CGI, sondern da ist wirklich schön Handarbeit mit drin und das ist natürlich auch wieder geil, weil das hat einfach, das überdauert viele, viele Jahre und sieht top aus.
Ja.
Dann, gut, ich würde noch einen Kritikpunkt anbringen. Oder hast du noch irgendwas, bevor wir in den Spoiler-Part gehen? Dann würde ich den Vortritt lassen.
Ich würde jetzt in den Spoiler-Part gehen, aber wenn du noch was hast, was wir Spoiler-Part bringen können, dann bitte.
Ja, ich würde es jetzt so im Rahmen der Zusammenfassung dessen, wie wir den Film fanden und so.
Ach so, ja, Fazit, okay.
Würde ich das jetzt so ein bisschen mit einfließen lassen, weil ich habe jetzt schon gesagt, ich finde die erste Filmhälfte super, beziehungsweise so die ersten zwei Drittel, die finde ich wirklich top. Ich muss aber sagen, für mich jetzt mittlerweile so dieses letzte Drittel fand ich etwas schwächer. Ich fand das, ich glaube, du wirst mir da nicht ganz zustimmen. Ich fand es ein bisschen repetitiv. Es war mir ein bisschen, da haben mir ein bisschen die neuen Anreize gefehlt. Und ich habe ja schon gesagt, so die Figuren fand ich dann so lala, habe ich so ein bisschen Probleme. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, ich fand so manche Jumpscares fand ich wirklich gut und passend. Und manche fand ich ein bisschen, die fand ich ein bisschen blöd und plakativ. Also gut fand ich sowas wie Fledermäuse oder Raben, weil Jumpscares gehen ja meistens damit einher, dass es laut ist. Und oftmals hat es halt keinen Sinn, dass Jumpscares laut sind, weil etwas passiert und dieses Geräusch hat keinen Kontext zu der Szene an sich. Und es ist halt bei der Szene mit den Raben und bei dem mit der Fledermäuse ist es gegeben für mich, ja, weil diese Tiere geben halt Laute von sich. Aber wir haben halt auch Szenen hier drin, die halt wirklich leider wieder unnötig sind, wo man halt wirklich das auch hätte weglassen können, so. Aber ich bin kein Freund von Jumpscares.
Mhm.
Ja. Aber ansonsten, es ist ein guter Film, ein richtig guter Film sogar. Ich würde sagen, einer der besten Monsterfilme. Wie gesagt, der hat für mich ein bisschen nachgelassen. Ich hatte den mal bei 8 Punkten und das ist bei mir schon wirklich richtig gut. Also 8 Punkte, das ist so viele habe ich nicht mit 8 Punkten. Ich würde den jetzt, ich mache es ein bisschen wie du bei der Mumienfolge. Ich gebe dem Viertelpunkte und zwar 7,75. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich fand den damals schon gut. Ich fand den auch bei der zweiten Richtung gut. Und ich muss sagen, ich finde ihn jetzt noch genauso gut wie damals. Und ich habe ihm damals aber jetzt in Anführungsstrichen nur 7,5 gegeben. Ich bin bei einer glatten 7,5. Was aber auch, und ich bin ja jetzt auch niemand, der wirklich super viel mit sehr hohen Punktewertungen um sich schmeißt, weil ich finde immer, es muss immer ein bisschen Luft nach oben geben, außer bei Filmen, bei denen ich sage, was willst du da? Also das ist brillant in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und 7,5 ist bei mir schon ziemlich gut. Mhm. Ich sage immer, eine 7 ist schon ein definitiv empfehlenswerter Film. 8 ist schon, da gehen wir schon in die Kategorie absoluter Top-Film.
Ja.
So. Und 7,5 steht schon dazwischen. Und das ist, finde ich, schon viel für so einen Film, wenn man mal überlegt, was das eigentlich ist. Aber ich finde, für das, was er ist, das habe ich schon mehrfach gesagt, macht er halt einfach so viel richtig und ist so clever. Und ich verzeihe ihm dann auch gewisse Dinge, weil ich die in dem Kontext überhaupt nicht schlimm finde. Ich fände es dann eher schlimmer, wenn der noch versucht, irgendwie andere Sideplots zu machen, andere Erklärungsansätze, das noch mit reinbringen, das noch mit reinbringen. Daran scheitern solche Filme immer. Und der macht so super wenig eigentlich. Und das macht er da so gut und auch bewusst nur das. Also das ist so ein bisschen wie, wenn du in ein Restaurant gehst. So, und da hast du eine Speisekarte, wo 80 Sachen draufstehen. Die klingen vielleicht für sich genommen alle gut, aber du weißt, irgendwie kann das nicht funktionieren. Mhm. Wie wollen die denn alles in so einer Qualität machen? Wenn ich irgendwo hingehe und du hast einen Imbiss und da stehen noch 4 Sachen drauf, so, unter anderem, was ich, Currywurst, Pommes und eine Frikadelle mit Kartoffelsalat oder so. Aber das ist so geil gemacht, da gehe ich lieber dahin. So, das ist so ein Fall dafür. Das ist so eine geile Frikadelle mit Kartoffelsalat, aber auf den Punkt. Auf den Punkt.
Schöner Vergleich. Okay, dann würde ich sagen, der Spoiler-Part ist eröffnet. Möchtest du mit irgendetwas anfangen?
Zum Ende kommen wir, glaube ich, später. Ich würde sagen, fang du doch mal an, weil dir brennen ja schon Sachen auf der Seele, glaube ich. Und ich glaube, mir jetzt ähnlich, aber ich würde dann eher dazu stoßen.
Also, mir brennt mittlerweile, wie gesagt, mittlerweile, ich betone nochmal, es ist die 5. Sichtung, das sind Dinge, die haben mich früher nicht gestört. Vielleicht, weil ich den Film noch nicht so oft gesehen hatte, vielleicht, weil ich noch jünger war, mittlerweile, vielleicht, weil ich einfach jetzt anspruchsvoller geworden bin über die Jahre und man mich nicht mehr so leicht zufriedenstellt, ich weiß es nicht. Aber so diese Figurenkonstellation von Juno und Sarah, mit der hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Gerade Juno, weil ich so die Frage für mich stelle, hätte die Figur so angelegt werden müssen, wie sie angelegt wurde, weil es beginnt ja damit quasi, dass Juno lügt, ne? Weil sie sagt, sie gehen in ein bekanntes System, das stimmt aber nicht, es ist ein unbekanntes, unerforschtes Höhlensystem, das ist so das Erste. Ja, dann haben wir den Unfall, wo sie quasi im Überlebenskampf versehentlich eine ihrer Freundinnen tödlich verletzt. Und sie dann liegen lässt, so. Das ist aber noch, das gebe ich dem noch, ne? Dann haben wir diese Feigheit, weil sie sie zurücklässt. Und dann wird halt offenbart, was sich, wenn man den Film schon ein paar Mal gesehen hat, am Anfang auch tatsächlich andeutet, dass Juno Sarah mit ihrem Mann damals betrogen hat. Mhm. Und ich stelle halt so ein bisschen so die Frage, muss das sein? Weil für mich wirkt es so, ja, die hängt an der Sarah. Die sagt auch, ich muss Sarah finden und sowas. Das ist ihr irgendwie wichtig. Aber sie hat trotzdem irgendwie so Bösewicht-Vibes mit drin. Und ich weiß nicht, ob es das wirklich gebraucht hätte in dieser Summe, weil diese ganzen Sachen alle auf ihr lasten. Weißt du, das hätte sie auch verteilen können. Es hätte ja nicht sie sein müssen, die all diese Probleme mit sich bringt, ja, für diesen Film. Ja. Das hätte ja auch verteilt werden können. Warum musste sie sein? Und Sarah ist mir vielleicht, ich weiß nicht, jetzt kann man natürlich sagen, die ist traumatisiert. Das kriegen wir auch mit, ne, durch so ein paar Flashbacks, die sie hat und durch so ein paar Visionen. Aber so dieses Rachsüchtige, was sie dann hat, ja, und dass sie dann Juno verletzt absichtlich und sie zum Sterben zurücklässt, ich weiß nicht, ob es das so gebraucht hätte. Ich weiß nicht, ob mich das nicht vielleicht mittlerweile doch eher stört. Wie ist es bei dir?
Ja, ich gebe dir durchaus recht. Ich finde nämlich, aber auch inzwischen erst, dass dieses Ding, dass sie sie betrogen hat mit ihrem Mann, der verstorben ist, das hat der Film, finde ich, gar nicht gebraucht. Ich weiß, warum es drin ist, weil man damit noch ein bisschen mehr begründen will, warum sie zum Sterben zurücklässt. Weil dann nur dieser persönliche Hass dazwischen ist. Und auch noch ein bisschen mehr den Hass zu schüren.
Ja.
Weil dieses andere, dass sie sie belogen hat, dass sie der, von mir aus, dass sie die Freundin tötet, das ist natürlich scheiße, das war aber keine Absicht.
Ja.
Dass sie die natürlich feige zurücklässt und das leugnet. Aber das ist natürlich nicht fair. Aber ich kann mich irgendwie in die Situation reinversetzen. Weißt du, du bist ja selber damit total überfordert. Du kämpfst selber über den, denkst, die ist eh tot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hau ab. Das ist nicht die feine englische Art. Aber, ne, auch das qualifiziert sie nicht automatisch zu, ich lass dich hier verrecken. Mhm. Deswegen bauen die das noch ein, dass du diese persönliche Ebene hast. Aber ich fände es ja auch viel spannender, wenn es das halt nicht gebraucht hätte und vielleicht trotzdem nur allein dieses, du hast uns hier reingebracht in die Situation, du hast sie zum Sterben zurückgelassen und jetzt bin ich auch mal so. Also das rechtfertigt ja noch so ein bisschen mehr. Ja, das musstest du ja machen, das ist die Böse. Hm. Nee, lass doch Sarah dann auch mal auch zum Biest werden, das egoistisch handelt oder rachsüchtig wird. Und allein das hätte mir schon gereicht. Ne? Dadurch stellt sie sich nicht ganz so ins Schaufenster, das ist die Gute, das ist die Böse, sondern die hat Scheiße gebaut, aber du bist jetzt auch nicht viel besser, weil du lässt deine Freundin, weil das wäre dann noch mehr deine Freundin und nicht die blöde Kuh, die dich mit deinem Mann betrogen hat, auch jetzt zum Sterben zurück. So, das hätte sogar spannender gemacht, finde ich.
Ja, ich frage mich halt, ob sie diesen Kampf Mensch gegen Mensch überhaupt gebraucht hätte. Weißt du, wie ich meine?
Also ich mag das ja, habe ich schon gesagt. Das finde ich ja immer relativ spannend. Von daher, das möchte ich eigentlich schon drin haben.
Ja, aber das ist für mich so, also ich kann das voll verstehen. Für mich ist das halt irgendwie, ich frage mich halt, braucht es das wirklich? Also klar, du hast schon gesagt, ne, so Extremsituationen, Menschen wenden sich gegen Menschen. Aber das hier ist halt irgendwie noch so eine Spur drüber. Das hat so... Das hat so Bosskampf-Vibes, finde ich, so ein bisschen.
Siehste, ich hätte sogar gerne, laut meiner Begründung, extremer gehabt.
Na,
dass
okay.
man ihr gar kein so gutes Motiv gibt, sondern dass es am Ende ist, die war ein Arsch in dem Moment und jetzt ist die andere aber auch so ein richtiges Arsch, weil ihr am Ende auch ihr Arsch näher ist als die Hose. So, und sie dann lieber die zum Fraß dem Biest dann vorwirft, damit sie abhauen kann. Das hätte sie dann nicht zum netten Final Girl gemacht, sondern sehr, sehr fragwürdig hingestellt. Das hätte ich fast noch geiler gefunden.
Ja, ich weiß nicht, es passt für mich. Ich respektiere das voll. Ich weiß nicht, für mich hätte es halt irgendwie, glaube ich, nicht so zu diesen Figuren gepasst, weil die werden halt eingeführt. Klar, wir haben diesen Unfall und wir haben das Trauma von Sarah, aber eigentlich werden die als Freundin dargestellt, also eine Gruppe, die ganz viel miteinander erlebt hat und so, ja. Mhm. Und in dem Kontext stört mich das irgendwie so ein bisschen. Ich meine, klar, das hat sich vorher schon ein bisschen abgezeichnet, dass Sarah mit Juno Probleme hat, auch bevor das jetzt alles schon so aufgedeckt wurde. Aber ich weiß nicht. Für mich ist es, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel. Ich glaube, da wäre weniger mehr gewesen. Und so wie du sagst, bestimmte Dinge hätte man auch weniger auf so ein Kampf Frau gegen Frau, Mensch gegen Mensch auslegen können. Das hat für mich, das war so eine persönliche Geschichte, weißt du, was ich meine? Das war jetzt nicht nur die Situation und der Affekt und der Moment, sondern das war was Persönliches. Mhm. Das war auf einmal etwas Persönliches. Wie zwei Menschen, die sich schon immer abgrundtief gehasst haben, dann aufeinandertreffen und dann kommt es zu diesem Clash. Mhm. Das ist das, was mich, glaube ich, so ein bisschen, es war mir irgendwie too much. Je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich drüber rede, umso mehr stört es mich, glaube ich, tatsächlich. Ja. Aber ey, das ist mein Ding, ne? Das ist.
Nee, alles gut. Und ich würde halt dann nochmal argumentieren, ich finde, bei diesem Film, der auch gar nicht so hohe Ansprüche hat, stört mich das nicht so sehr. Mhm. Mich stört das halt immer mehr bei Filmen, die einen gewissen Anspruch oder glauben, einen gewissen Anspruch zu haben oder auch unnötig einen gewissen Anspruch reinbringen und denen dann überhaupt nicht gerecht werden. Da finde ich das hier völlig im Rahmen dessen, was man erwarten kann. Finde ich okay, aber ich verstehe dich auch.
Ja, ich verstehe auch, was du sagst. Für mich ist es halt, weißt du, für mich ist das war in meiner Erinnerung, ist ja immer noch wirklich gut, aber es war für mich so einer der besten Monsterfilme und ich hatte natürlich insgeheim gehofft, wie man das als Filmfan natürlich so hat, dass ich den jetzt noch geiler finde, dass ich den aufwerten kann. Und für mich ist das immer, ich nehme das im Film ganz doll übel, wenn ich den abwerten muss, wenn ich einen Film habe, den ich super toll fand in meiner Erinnerung und dann gucke ich den und dann ist der das vielleicht gar nicht mehr so. Das nehme ich persönlich.
Das kenne ich und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass ich den abwerten werde. Mhm. Also ich habe schon gedacht, also bestimmt ist das so, also ich habe gedacht, eine 7,5 schafft der nicht mehr. Ich habe gedacht, das wird eine 7 und wenn es halt doof läuft, wird es eine 6,5. Also darunter habe ich nicht gerechnet, aber es kann passieren, ist mir immer schon, also passiert mir immer mal wieder. Mhm. Ich bin sehr dankbar, dass der das hält, aber auch ein bisschen, weil ich auch, glaube ich, zu schätzen weiß, was der halt macht und was der nicht macht. Und dass man das so in Relation setzt.
Ja, ey, ganz ehrlich, wenn das jetzt ein Film wäre, den ich nicht so mögen würde, ne, weißt du, dann wäre mir das, dann würde ich da jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so drauf rumhacken. Weißt du, wie ich meine? Das ist
ja,
so,
ja.
Dann würde ich sagen, ja, ist halt eh ein mittelmäßiger Film, ist okay, oder ist ein netter Film, oder ist ein guter Film, aber das war halt für mich nochmal mehr und dann, okay. Aber ich mache da jetzt einen Break, sonst drehe ich mich im Kreis.
Was mir gerade einfällt, also ich würde jetzt gerne über das Ende sprechen und ich habe eins vergessen, was ich eigentlich schon im Nicht-Spoiler-Part sagen wollte, was den Anfang betrifft. Das passt ganz gut jetzt zum Ende, weil da schließt sich der Kreis ein bisschen.
Ja.
Du hast ja am Anfang, es gibt ja diesen Autounfall, wo die Familie von Sarah stirbt.
Ja.
Und sie erwacht in einem Krankenhaus, weiß er erstmal nicht, was passiert ist, steht auf, frickelt sich da die ganzen Gerätschaften ab, läuft in diesen Flur und denkst im ersten Moment, was ist das? Dieses ganze Krankenhaus scheint menschenleer.
Mhm.
Und dann wird der Flur immer so abgedunkelt.
Mhm.
So, da fallen so abschnittweise die Lichter aus und sie rennt los. Und das offenbart sich ja offensichtlich als eine Art ich nenne es mal Fiebertraum, wie auch immer. Das ist ja schon A, ein Foreshadowing auf das, was passiert, dass sie halt in der Dunkelheit irgendwann gefangen ist. Aber wenn man dann nochmal das Ende sieht, finde ich, dann schließt sich dieser Kreis, weil da hast du ja auch nochmal diesen Überraschungseffekt, dass etwas passiert, was sie als real wahrnimmt, was aber nicht so ist. Und das fand ich jetzt rückwirkend ganz clever, weil mir das zum ersten Mal so in dieser Zusammenhang aufgefallen ist. Dass es nur am Anfang so ist und nur am Ende.
Ja, ich weiß nicht. Also bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ich mich da ein bisschen teilweise dran gestört habe, weil da sind halt auch so Dinger drin. Mitten im Film haben wir so eine Szene, wo sie ihre Tochter sieht. Und dann auf einmal dreht, also von hinten, und dann dreht sich die Tochter rum und man sieht einen Crawler. Und das war wieder so eine Vision, also so eine Wahnvorstellung oder wie man es jetzt auch nennen möchte, ne? Und das hat für mich irgendwie, ich weiß nicht, es hat manchmal nicht so gut für mich reingepasst.
Ja, aber ich mag das Ende tatsächlich gerne. Obwohl, wir müssen ja wirklich sagen, es ist das Ende der Unrated-Fassung in den USA. Und der R-Rated-Fassung, die hat ein anderes Ende. Das begründet man auch, es gibt ja ein Sequel zu diesem Film.
Ja.
Und ja, dieses Sequel macht eigentlich das Ende der Unrated-Fassung komplett obsolet. Doch deshalb, wie das Sequel, das macht das noch ein bisschen schlechter.
Ja. Magst du kurz die Enden ein bisschen darlegen? Machst trotzdem. Ich meine, wahrscheinlich, wer jetzt noch zuhört, hat den Film wahrscheinlich eh gesehen und weiß vielleicht auch darüber.
Ja, wer jetzt den Spoiler-Part zuhört, ja, aber ja, ich will trotzdem. Also, es ist ja quasi so, dass Sarah dann quasi im Zweikampf, die Juno quasi verletzt und sie mehr oder weniger, haben wir schon gesagt, den Crawlern zum Fraß überlässt und selber dann scheinbar einen Ausweg aus dieser Höhle findet. Also sie sieht dann doch so einen Lichtschein, also sie stürzt erstmal irgendwo runter, wacht auf, sieht diesen Lichtschein, ein Loch, kriecht da raus und ich finde diese Szene auch ganz geil, weil es ist wie eine Geburt fast, wie sie da aus diesem Erdboden im Wald bricht. Ich habe das so interpretiert, so ein bisschen auf Wiedergeburt, weil sie war traumatisiert, hat dann in der Höhle so zu neuer Stärke gefunden und wird so wiedergeboren als neue Persönlichkeit, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil man halt unter anderem auch seine Freundin gerade da geopfert hat, sagen wir dahingestellt. Aber es ist ja schon so ein bisschen wieder, I'll be back, mal anders, so, ne? Und steigt dann ins Auto, fährt halt panisch los und man denkt, safe, sie ist gerettet. Da gibt's auch nochmal so ganz nett, weil sie parkt dann das Auto japanisch am Straßenrand und du siehst einen LKW von hinten kommen. Und im ersten Moment dachte ich, der fährt die jetzt um, genauso wie ihr Mann und ihr Kind, die nicht Auto fahren. Stimmt. Damit spielt der Film, glaube ich, auch sehr bewusst. Weil du siehst das so quasi über ihre Schulter, dass da ein LKW kommt und der hupt auch noch und fährt so einen Schlenker. Also der spielt, glaube ich, schon sehr bewusst, der Film. Dann, ja, oh Gott, jetzt ist sie aus der Höhle gekommen, wird wie ihre Familie vorher vom Auto platt gefahren. Das wäre natürlich auch fies, macht er nicht. Und dann gibt's aber so einen Moment, sie sitzt halt am Steuer des Autos und auf einmal so, bumm, sieht sie neben dieses Juno, so auch als Vision, quasi so als schlechtes Gewissen, die hast du jetzt in der Höhle zurückgelassen. Und die R-Rated-Fassung der USA endet wohl da. Also quasi mit einem, ja, sie ist da lebend rausgekommen, Happy End, aber so ein bisschen Flashback, schlechtes Gewissen. Sie hat halt eben Juno da zurückgelassen, aber dann ist der Film vorbei. Final Girl hat überlebt. Und in der Unrated-Fassung, beziehungsweise auch die 18er-Fassung, die wir halt hier in Deutschland haben, endet der Film nicht damit, sondern dann endet quasi ihre Vision und sie liegt tatsächlich immer noch in dieser Höhle, ist nicht rausgekommen und die letzte Szene ist, sie sitzt dort und hat wieder ihre tote Tochter im Prinzip vor sich als, wie auch immer, Vision Hirngespinst, die da mit ihrem Geburtstagstorte sitzt und er hat dann nochmal so einen letzten, sage ich mal, harmonischen Moment, wo sie mit ihrer Tochter da sitzt, die natürlich tot ist, die nicht existiert und man hört die Crawler kommen und man weiß halt, okay, sie ist da nicht rausgekommen und sie wird da sterben. Das impliziert der Film halt. Damit endet der Film, was ich ein gutes Ende finde. Weil es nochmal so ein Überraschungsmoment ist, mit dem du wirklich nicht rechnest. Das ist ein Schocker. Und du denkst nochmal, oh, okay, finde ich super. Aber, wie gesagt, in der R-Rated-Fassung wurde das vorausgenommen. Und es gibt einen Film, The Descent 2, 4 Jahre später. Und der setzt halt da an, dass ein Suchtrupp, oder dass quasi Sarah aufgefunden wird und dann ein Suchtrupp die vermissten Frauen sucht. Also, der ignoriert quasi dieses unrated Ende und sagt, der Sarah ist da wirklich rausgekommen. Oder er sagt, wir nehmen das unrated Ende mit rein und wir haben aber nicht gesehen, dass Sarah dann doch noch einen Ausweg gefunden hat. Und das ist ja komplett scheiße. Weil damit kickst du dieses gute Ende ja quasi mit dem Arsch aus dem Fenster wieder raus.
Ja, aber gut, The Descent 2 ist eh kein lohnenswerter Film, ne?
Muss man nicht gucken, nein. Ist im Prinzip wirklich das Gleiche nochmal wie der erste. Handwerklich auch ein bisschen schwächer, der ist nicht super kacke, aber der ist wirklich komplett verzichtbar.
Ah, ich habe den schon sehr, sehr mittelmäßig in Erinnerung.
Ich glaub, unterdurchschnittlich sogar, würde ich sagen.
Ja, würde ich glaube auch, wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, was ich nicht vorhabe, dann würde der garantiert bei mir unter 5 Punkte kriegen.
Aber nicht miserabel.
Nein, aber ich denke mal so 4, 5 wahrscheinlich.
4, 5 hat er bei mir aus Erinnerung auch, aber es ist noch nicht so lange her, ich den gesehen habe, vielleicht 4, 5 Jahre oder so, habe ich mir 4, 5 gegeben und gesagt, braucht man nicht. Mhm. Gibt's Schlimmeres? Es gibt The Reckoning, der ist schlimmer. Von daher...
Ja, ich würde noch ganz kurz gerne auf die Chrono nochmal eingehen, weil ich ja gesagt habe, da gab es ein paar Dinge, die ich so ein bisschen, ja, fragwürdig fand, die mich jetzt ein bisschen gestört haben. Und zwar hat das mit ihren Fähigkeiten zu tun, ne? Weil die, wir kriegen ja impliziert, dass die da schon seit, ja, Jahrhunderten, also quasi mehr oder weniger seit der Steinzeit vielleicht einfach schon leben, dass das vielleicht mal Menschen waren, die sich halt irgendwie an diese Gegebenheiten da unten angepasst haben. Ne, die sind blass, die können nicht mehr sehen, die arbeiten über Hören, über Sonar, also quasi über Ultraschall. Mhm. Und dafür, dass die da so unglaublich angepasst sind, finde ich, fand ich die Fähigkeit nicht so überzeugend.
Genau das habe ich auch gedacht. Also da habe ich auch gedacht, das sind wir ähnlich gestrickt. Ich fand sie auch manchmal ein bisschen orientierungslos.
Ja.
Obwohl sie sich eigentlich super orientieren müssten an gewissen Punkten. Also es gibt ja eine Szene, wo er über Sarah, glaube ich, steht und sie so mit dem Kopf quasi in den Boden drückt. Sie stellt sich einfach nur tot. Aber müsste der nicht, allein wegen sowas wie Geruch,
ja.
Körperwärme. Ich meine, du atmest ja trotzdem noch. Also der müsste schon noch feststellen, das lebt da, was ich da gerade anfasse.
Yep.
Für jemanden, der immer im Dunkeln lebt und der davon auch überlebt, weil er halt Jagd auf Tiere oder sonst was macht, das ist da einfach, das wundert mich halt auch schon ein bisschen.
Ja, und das haben wir halt häufiger, ne? Wir haben ja auch diese Szene, diesen POV, wo sie durch die Kamera guckt, wo auch der Crawler ganz nah an ihr Gesicht geht, wo ich mir halt einfach, nee, sorry, oder die Szene, wo die zwei Mädels, von denen ich die Namen nicht mehr weiß, so zusammengekauert in der Ecke liegen und genau. Der Crawler läuft vorbei. Das sind so wie du sagst, ich denke mir so, nein, der müsste das irgendwie, ich meine, Fledermäuse können ja auch, die orten Insekten, ja.
Ja, du musst die ja alle wittern und es ist noch nicht mal wittern, wenn du direkt vor denen oder über denen stehst. Die atmen, die riechen, die machen minimale Geräusche. Also nur darauf zu sagen, ey, der kann die halt nicht sehen, weil der ist blind, ist halt ein bisschen sehr dünn in solchen Situationen.
Richtig, richtig. Und klar, ja, Sonar ist eine Vermutung, ne, muss man dazu sagen. Das ist eine Vermutung, die wird in den Raum gestellt. Das heißt nicht, dass es so ist, aber so wie du sagst, die riechen und die hören. Also die hätten definitiv ein sehr feines Gehör und wären mit Sicherheit auch vom Geruchssinn sehr ausgeprägt. Und die müssten das mitkriegen. Ich meine, diese Frauen, die sind da geklettert, die waren in Stresssituation, die müssten stinken wie Sau. Sorry, aber ist so.
Ja. Ja?
Also es sollte nicht schwer sein für die, sie aufzuspüren.
Man muss sich mal vorstellen, die wären nur darauf fokussiert, sie können halt nicht gucken.
Mhm.
Weißt du, wie sie sich da bewegen würden in der Höhle? Wie so jemand, der zum ersten Tag blind ist. Oder jemand, der man die Augen verbindet, der würde da rumlaufen und sich langtasten und jederzeit hinfallen.
Mhm.
So müssten die sich da fortbewegen eigentlich. Und die springen da rum, klettern an den Wänden. Das ist natürlich, also wenn die nur auf ihr Augenlicht angewiesen werden, was sie nicht mehr haben, und alles andere ist dann so ein Glücksfall, ist natürlich kompletter Humbug.
Ja, und das muss ich sagen, wie gesagt, jetzt in meine erste Sichtung, es hat mich ein bisschen gestört. Ja, nicht massiv, aber halt schon gestört. Ja, auch so da ist ja dieser Blutsee, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist ein sehr geiler Shot. Ne?
Ja.
Dieser See voller Blut und Körperteile und Knochen. Aber ich habe mir dann auch gedacht, das ist jetzt natürlich arg Logikkeule, ja. Ich habe mir gedacht, wenn du da reinfällst, du müsstest als erstes kotzen. Das muss ein derartiger Gestank sein, dieses Faulige. Also, sorry, also selbst in so einer Situation müsstest du dich, das wäre zu krass. So. Und das wird einfach so hingenommen, als wäre das einfach nur Wasser. Ich weiß nicht, da bin ich mit Sicherheit allein, dass ich mich da dran störe, aber jetzt mal ohne Scheiß, also das ist, riech mal wie eine Mülltonne jetzt im Sommer irgendwie riecht, so eine Restetonne draußen, ja. Das gammelt ja da seit Wochen, Monaten, das ist ja quasi ein Recyclingapparat, so, weißt du, wie ich meine? Das sind Körperteile drin von was weiß ich wie lang. Das müsste ein Giftcocktail sein und ein Gestank, ein Bakterienreservoir. Ich hätte mir gewünscht, dass er einfach mal kotzt. Dann wäre ich zufrieden gewesen. Weißt du, so?
Ja, gut. Stört mich jetzt nicht, aber ich gebe dir recht, hätten sie gekotzt, hättest das vielleicht runtergemacht, aber mein Gott, die hatten keine Zeit zum Kotzen, weil ihr war ein Crawler im Nacken.
Kotzt beim Rennen.
Keine Zeit zum Kotzen ist auch ein schöner Titel für einen Film, oder? Der nächste James Bond 007, keine Zeit zum Kotzen.
Hast du noch was? Weil ich habe jetzt tatsächlich eigentlich nichts mehr.
Nein, ich glaube, wir haben auch jetzt schon sehr lange über diesen Film geredet und das passt. Ich glaube, wir haben wirklich alles abgearbeitet, was der hergibt.
Okay, Doc. Dann würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf. Ich sag danke an dich, Jaco, für dieses tolle Gespräch. Danke an euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt und ich übergebe an dich.
Ja, was soll ich nur sagen? Vielen Dank an dich natürlich. Du hast den Film ja auch ausgesucht, müssen wir auch nochmal sagen. Also ist auf deinem Mist gewachsen.
Wie bisher alles. Du musst jetzt das nächste Mal was sagen.
Das stimmt, tatsächlich. Ja, okay.
Ich bin voll der Diktator.
Ja, ich bin devot und unterwerfe mich. Aber den nächsten Film, das sage ich jetzt schon, den werde ich aussuchen. Ich weiß noch nicht, welcher, das besprechen wir gleich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt doch sehr zugehört, obwohl wir teilweise sehr ausschweifend waren und uns wieder sehr viel Zeit genommen haben. Aber naja. Wer uns kennt, dürfte da nicht mehr sonderlich überrascht drüber sein. Und mal gucken, was wir am nächsten Mal haben. Wie gesagt, wenn, dann bin ich dafür verantwortlich. Ja, wir schauen mal. Ich hoffe, die Auswahl wird ähnlich ergiebig wie jetzt die von Ding Dong, weil das war jetzt dreimal eine gute Wahl, zumindest um drüber zu reden.
Wir sehen uns bald wieder. In deinen Träumen.